Wir haben schon wieder Ostern vorbei. Guten Morgen. Und es ist draußen eigentlich wie Weihnachten, nicht? Wenn man in die Berge schaut, es liegt viel Schnee, aber wir haben nach Osterzeit und sind auf dem Weg nach Pfingsten dazu. Ja, Gruß an die Trema-Gemeinde und Gruß an die Internet-Zuhörer. Und wir haben heute ein besonderes Wort und ich möchte anfangs erklären, wie ich dazu gekommen bin. Wir haben am letzten Sonntag eine Osterpredigt angehört, die ich gebracht habe. Und anschließend haben wir mit Osterzopf und Butter und Marmelade Honig zusammengesessen. War eine tolle Zeit. Und dann haben wir über Bibel noch ein bisschen gesprochen. Und dann hat einer unserer Gemeindemitglieder gesagt, als ich sagte, die Bibel ist eigentlich von Ende bis Wende schlüssig. Und dann hat er gesagt, ja, aber einen Bibelvers verstehe ich immer noch nicht. Und dann habe ich natürlich nachgefragt, welcher Bibelvers das ist. Und da habe ich gesagt, ja, das ist mein besonderer Lieblingsvers. Und dann hat Gott zu mir gesagt, das ist deine nächste Botschaft für Sonntag, habe ich gesagt. Und ich zick nicht lange rum, ich sage nicht nein, wenn Gott das zu mir sagt, sage ich ja. Und deshalb weiß ich auch, dass das eine ganz schwierige Sache ist. Und ich habe dann gesagt, machst du das? Und dann hat er gesagt, nee, ich kann ja nicht sprechen, du musst sprechen. Ich sage, schickst mir jemand? Jesus hat gesagt, na klar. Und wen hat er mir geschickt? Den Heiligen Geist. So, und das ist, so ist also jetzt diese Predigt heute entstanden. Ich habe während meiner Bibelschulzeit, also ich bin ja eigentlich schon als ich die Bibel verstanden habe, wann versteht man die Bibel, wenn man Jesus sein Leben gibt, ne? Und dann sofort in dem Moment bin ich angefangen, alle haben gesagt, lies das Johannesevangelium. Habe ich reingeschaut, habe ich gar nicht verstanden. Und dann habe ich Hiob gelesen und dann habe ich gedacht, wow. Und das war natürlich noch viel schwieriger. Und dann habe ich, weil ich in einer englisch sprechenden Gemeinde gedient hatte dort, habe ich ein Wort gekriegt, was immer, wenn ich was nicht verstanden habe und ich auch nachfragen kann und es immer noch nicht verstehe, dann hatte ich einen Ausspruch, put it on the shelf. Das heißt, wenn du was nicht verstehst, leg es einfach ins Regal. Und wenn du dann mal wieder drankommst, holst du es vom Regal runter und machst weiter. Und da habe ich so eine schöne Geschichte. Ich bin mal in Nymphenburg im Schloss unterwegs gewesen, weil ich einen jungen Mann suchte, der als Student, Medizinstudent gearbeitet hat. Und in Nymphenburg gibt es einen Riesensaal, wo nur Kühlschränke stehen. Und der war nicht abgeschlossen damals. Heute ist das sicher ganz anders. Und in diesen Kühlschränken liegen lauter Forschungsobjekte, wo Studenten etwas geforscht haben und wo sie dann nicht mehr weiterkommen, machen sie einen Kühlschrank auf und schreiben einen großen Bericht und geben das öffentlich, was sie bisher geforscht haben. Und wer meint, das ist so wie Wikipedia, sage ich mal, ne? Wenn jemand meint, weitermachen zu müssen, dann nimmt er sich das wieder raus und forscht weiter. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, legt er es wieder rein. Und so habe ich eigentlich auch mein Wissen aus der Bibel immer wieder erweitert, indem ich einfach, wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich es in diesen Nymphenburger Kühlschrank gelegt, gell? Wenn ihr das jetzt so versteht. Also put it on the shelf, das liegt dann da. Ich bin nicht verzweifelt, dass ich es nicht verstanden habe. Manche Leute verzweifeln, dass sie einfach das nicht begreifen. Aber ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich schon ein bisschen mehr haben. Und so ist dieser Inhalt von diesen 13 Versen, die wir heute betrachten, über Jahre gewachsen. Und ich bin auch anfangs überhaupt nicht glücklich damit gewesen, wie viele. Und jetzt fangen wir einfach mal damit an. Bezeichnend ist, dass nur Lukas darüber schreibt. Lukas hat ja auch Action beschrieben, indem er die Apostelgeschichte, da ist ja Action drin, nicht? Und so ist er eigentlich als Mediziner trotzdem mit diesem Vers in die Veröffentlichung gegangen im Evangelium, weil ihn das, glaube ich, auch interessiert hat. Und es geht in diesem Vers um Geld, und zwar um viel Geld. Es ist die Stelle, die Bibelverse sind in Lukas 16, und zwar in Vers 1 bis 13. Und ich hatte mir so überlegt, dass wir nicht den gesamten Text auf einmal lesen, das ist zu viel, sondern wir arbeiten Schritt für Schritt jetzt diese Verse auf. Und Conny liest uns dann immer nur den jeweiligen Teil vor, über den ich dann sprechen werde. Also wir fangen einfach mal mit Vers 1 an, Lukas 16, Vers 1.
Jesus sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere.
Ja. Jesus spricht hier nicht zur Öffentlichkeit. Das müssen wir als erstes mal sehen, weil das Thema speziell ist. Die Öffentlichkeit hätte das ja nie verstanden, aber seine Jünger hat er geschult und da hat er gedacht, ich bringe ihnen mal auch schwerere Kost. Nicht unbedingt so Muttermilch, sondern mal ein richtig schönes Steak Medium gebraten. Und so ist diese Verse entstanden, dass er zu seiner Jüngerschaft gesprochen hat. Wir müssen hier auf zwei Leute gucken. Einmal gibt es den reichen Mann. Der reiche Mann hat ein Vermögen und er hat materiellen Überfluss. Das ist doch klar, nicht? Wenn ihr das so seht, er hat einen Haushalter, steht dort, das war früher, das ist eigentlich ein altmodischer Text, heute würde man Verwalter sagen, der tätig ist. Und dieser Mann hat also Überfluss mit Vermögen. Und gerade dieser Zustand ist im Neuen Testament immer wieder negativ betrachtet. Denk mal an den reichen Jüngling, der nichts abgeben will. Denk mal an den Kornbauern, der sagt, endlich kann ich in Ruhe leben. Nächsten Tag ist er weg von der Ebene. Und insofern ist dieser reiche Mann auch etwas, wo wir uns jetzt immer wieder abschnittsweise rantasten müssen. Das ist ein Mann, bei dem es sich um eine Person handelt, die im Sinne der Welt reich ist. Und wenn wir das Gleichnis sehen, das ist ein Gleichnis, was Jesus hier bringt. Wir dürfen das nicht mit anderen verwechseln, wo es wirklich um Realität geht. Und jetzt müssen wir sehen, für wen steht jetzt dieser reiche Mann im Gleichnis? Er wird als Herr bezeichnet. Und das Wort Herr wird uns die ganzen Verse begleiten und wir müssen immer sehen, wie setzen wir das Wort Herr ein. Wir haben, wenn wir um Finanzen uns unterhalten, haben wir in Lukas 19, Vers 11 einmal das Thema auch der Haushalterschaft, auch ein Gleichnis. Und da geht es um die anvertrauten Talente. Und da steht der Herr, der dort das Geld ausgibt an seine Leute für Gott oder und Jesus. Und dieser reiche Mann, der gibt es an Leute weiter und die es verwalten sollen. Und jetzt müssen wir untersuchen, ist es hier auch so? Ist dieser reiche Mann, der hier im Gleichnis eingesetzt wird, das im Gleichnis Gott oder Jesus, oder ist es ein weltlicher Herr, der gesteuert wird vom Mammon? Das ist eine ganz elementäre Frage und ich bin doch wie ihr der Meinung, dass dieser Mann ein weltlicher Mann ist. Der hat sein weltliches Geld und holt einen weltlichen Verwalter, um dort ihn sein Vermögen bearbeiten zu lassen. Also das ist erstmal die erste Frage, damit wir da das Thema Herr schon richtig im Vergleich zu anderen Gleichnissen einsetzen. Die Regeln des Mammons steuern diesen Mann. Und der Mammon ist ein Götze und es kann sogar sein, dass hier Mammon selbst ihn regiert. Das nicht Gott durch den Heiligen Geist die Leute, wie ich vorhin schon gesagt habe, regiert, sondern Mammon regiert ja auch als weltlicher Herrscher, gesteuert natürlich vom Teufel, dann auch diese Menschen. Die zweite Person ist der Verwalter. Er vertritt den Herrn, den weltlichen Herrn, ganz klar. Ne? Er ist mit allen Vollmachten ausgestattet und darf Geschäfte in seinem Namen ausführen. Und dieser Mann verschleudert oder bringt das Vermögen von seinem Herrn durch. Ist doch auch klar, gell? Und das Thema, was hier uns beschäftigt, ist die Verwalterschaft, die im ganzen Neuen Testament auch immer wieder angesprochen wird, weil wir ja alles von Gott bekommen. Und jeder von uns ist ein Verwalter. Deshalb ist das Thema so wichtig, dass wir das verstehen. Und im Neuen Testament wird das immer wieder aufgegriffen. Kommen wir nachher noch dazu. Im Gegensatz zum Lukas 15, Vers 13, was unmittelbar davor kommt, wenn ihr wisst, was vor dieser Geschichte mit dem untreuen Verwalter kommt, ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn verschleudert sein eigenes Geld. Der Verwalter verschleudert das Geld eines anderen. Da können wir uns wiederfinden, wenn wir von Gott eingesetzt sind und sein Vermögen verschleudern. Da kommen die Talente noch, über die werden wir uns auch noch unterhalten, aber nicht heute. So, somit haben wir erstmal die beiden Personen herauscharakterisiert. Beide weltlich gesteuert. Einverstanden? Okay, jetzt lesen wir Vers 2.
Und er, der Herr, rief ihn, den Verwalter, zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein.
Tolle Sache, gell? Denken wir mal, dass der Herr jetzt Jesus wäre. Unmöglich. Er verurteilt den Verwalter, obwohl er noch gar nichts weiß. Dritte haben ihm das gesagt. Da sind noch gar keine Fakten auf dem Tisch. Und er sagt, leg Rechenschaft ab, und das hat er ja noch gar nicht. Er schmeißt ihn ohne das alles raus. So würde Jesus nie arbeiten. Also, weltlicher Herr. Einverstanden? Mhm. Gut. Die Beschuldigung, die ist überhaupt nicht bewiesen. Und deshalb ist hier dieser Rausschmiss eigentlich auch etwas, was so aus der ersten Wut, aus dem Zorn heraus ihm rausgerutscht ist, weil er gemerkt hat, er hat mich betrogen. Hat nicht untersucht, sondern hat einfach nur gehandelt. Weltliche Aspekte. Vers 3.
Da sprach der Haushalter bei sich selbst. Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich.
Aufschreiben, wenn du was hast, was du nachher fragen willst. Ich merke, dass da eine Frage hochkommt, aber ich bin ja noch nicht zu Ende. Der Verwalter erkennt seine missliche Lage. Und er weiß, was er kann und was er nicht kann. Er hat immer Geschäfte geführt und ist als Manager tätig gewesen. Und was kann er nicht? Er kann nicht graben, also Bauarbeiten kann er nicht machen. Und wenn er sich mit der Gitarre auf dem Ludwigplatz setzt, das würde ihm auch nicht stehen, weil sie sagen, guck mal, der da, was ist denn jetzt mit dem los? Versteht ihr? Da ist etwas, was er sofort erkennt und überlegen muss, was mache ich jetzt? Und jetzt kommt Vers 4.
Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen.
Aha, da muss man schon mal drüber nachdenken. Lies nochmal.
Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen.
Also er berechnet etwas, wo er sich einschleimen kann bei anderen. Absolut weltlicher Vorgang, oder? Sind wir einig, ne? Der Verwalter hat einen weltlichen, klugen Plan, der ihm trotz seiner misslichen Lage zukünftig eine Versorgung bringen will, denn der Mann hat natürlich, der will ja Pluspunkte sammeln. Und jetzt müssen wir etwas uns über etwas unterhalten. Wenn du jetzt den nächsten Vers liest, dann muss ich dazu Erläuterungen bringen. Und die nächsten Verse liest Conny jetzt vor, Verse 5 bis 7 zusammenhängt.
Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80.
Das ist schon ganz heftig, was er da macht, gell? Aber dazu will ich gleich noch was erklären. Aber erstmal die Erläuterung. 100 Bat. Ein Bat umfasste 40 Liter. Das war eine Maßeinheit für Wasser, Wein und Öl. Und 100 Bat Öl, das sind 4000 Liter Olivenöl. Ich meine, wir müssen uns mal über die Dimensionen unterhalten, die da im Raum steht. Und wenn wir mal überlegen, 25 Liter ist ein Jahresertrag von einem Olivenbaum, dann sind das 150 Olivenbäume. Das ist schon etwas, wenn man den Hintergrund weiß. Und wenn man da noch dazu als Gegensatz sieht, dass der Tagelohn eines Arbeiters ein Dinar war, dann haben wir hier eine Summe, die schon kräftig im Raum steht. für diesen Abzug, den er bringt. Er bringt 1000 Dinar ins Spiel. Er sagt ihm, schreib schnell 50. Er lässt ihm also 50%. Und wenn wir die zweite Einheit sehen, dann haben wir 100 Kor Weizen. Ein Kor ist eine Maßeinheit für Getreide. Ein Kor ist ungefähr 400 Liter. Das heißt, 100 Kor sind 40.000 Liter. Das ist auch eine Menge. Wenn wir jetzt mal so an Transporte aus der Ukraine sehen, wo die Schiffe fahren, da sind schon große Ladungen auch sichtbar. Und 40 Hektar werden damit bewirtschaftet und das ist ein Wert von 2.500 Dinar, wenn wir das umrechnen. Die Ermäßigung auf 80 Kor würde 20% würde auch eine Schuldsumme von 500 Euro erlassen. Wir hatten bei dem anderen 1000 Euro, hat die Hälfte erlassen, sind 500. Hier erlässt er ihm 20% auch von 2,5, das sind auch 500. Er hat also die gleiche Summe den Leuten erlassen, um sich einzuschleimen. Hier geht es also um hohe Summen. Und wir bewegen uns in der Society, in der High Society. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was der Verwalter vielleicht im Hinterkopf hat, das entnehme ich jetzt nicht aus der Bibel, aber weltlich gesehen könnte er ja sagen, eigentlich habe ich sie ja früher schon übers Ohr gehauen, indem ich die Preise viel zu hoch angesetzt habe. Ich habe ja für meinen Verwalter gehandelt und mein Verwalter, der wird sicher damit einverstanden sein, wenn ich höhere Preise ansetze und die dann auch entsprechend mit Schuldscheinen festgeschrieben sind. Da sagt er, gut gemacht, gell? Und er sagt jetzt, wenn ich jetzt auf die ursprüngliche Summe zurückgehe, die ich vielleicht hätte in Rechnung stellen dürfen, dann bin ich ja immer noch bei meinem Verwalter gut angesehen. Also er plant schon so ein bisschen auf die Rechenschaft, die er seinem Verwalter gegenüber geben muss. Aber das ist natürlich eine linke Seite, gell? Eine linke Sache, die er davor hat. Juristisch gesehen bringt er sich in ein gutes Licht bei den Geschäftspartnern. Er ist Verwalter, er hat die Macht dazu, er hat das Recht dazu, juristisch gar nicht zu beanstanden. Richtig? Ist ja in Ordnung. Er ist ja der Verwalter. Und der Herr schaut ihn, sein Chef sagt ihn, schaut ihn nur an. Dass er jetzt diese Schuldscheine fälscht und korrigiert, das ist natürlich einerseits legal, aber moralisch ist das Verhalten ja nun etwas fragwürdig, oder? Da bin ich doch der Meinung, da können wir sagen, moralisch ist das total falsch. Wenn wir jetzt das eine sehen und Jesus' Aussage dagegen, dann fordert Jesus uns auf, als Haushalter treu im Sinne des Herrn zu handeln. Hat er das gemacht? Absolut nicht. Also, da sind wir uns schon einig. Gut, das ist wichtig. Merkt ihr was, das, wo wir die weltliche Seite absolut wo wir uns weltlich auf die richtige Seite bewegen, damit wir das Nächste verstehen. Und der Knackpunkt kommt jetzt. Wir lesen jetzt Vers 8a, nur den A.
Und der Herr Kyrios lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe.
Aha. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht falsch abbiegen. Richtig? Mhm. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Und wenn wir falsch abbiegen, dann kommen wir auf eine Ebene, die ich euch auch nachher noch erläutere. Aber hier ist doch die entscheidende Frage, wer ist mit Herr gemeint? Conny hat bewusst den griechischen Begriff Kyrios dazu auch mitgelesen, der in Klammern steht. Und das ist der Begriff für Herr. Und mit Herr ist Jesus gemeint. Und wenn du mal in die Bibel schaust, jedenfalls in den gängigsten Ausgaben, ist immer, wenn es ein weltlicher Herr ist, ist es in gerader Schrift. Und wenn es der Herr ist, sprich Jesus, ist es immer kursiv geschrieben. Und wenn du jetzt die Bibelübersetzung siehst, dann ist in vielen Übersetzungen das Wort Herr schraffiert geschrieben. Kursiv heißt das, ne? Ja. So, und das ist der Punkt. Wenn wir jetzt auf den Herrn achten, auf Kyrios, auf den, der kursiv geschrieben ist, dann finden wir diesen Mann nicht in zwei Gleichnissen, nämlich das Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg. Da ist der Chef ein weltlicher Mann, der die Leute beschäftigt. Das Gleichnis hat einen weltlichen Mann. Es wirkt zwar auf Gott nachher aus, aber ursprünglich ist dieser Mann ein Weinbergbesitzer. Und im zweiten ist es so, im Lukas 12, Weinberg ist in Matthäus, wer das nachlesen möchte, in Matthäus 20, Vers 8. Und in Lukas 12, Vers 46 finden wir ein Gleichnis vom treuen und untreuen Diener. Da sagt auch der Herr, pass auf, mach mal Essen für die anderen Diener, ich gehe mal kurz aus dem Haus. Und dann kommt er wieder und der eine hat alles wunderbar vorbereitet und alle sitzen zusammen. Und bei dem anderen ist es so, da haut er alles bei sich rein und säuft und trinkt. Und seine Leute schlägt er und prügelt er. Und so hat er auch die Diener eben schlecht behandelt. Aber da ist auch ein weltlicher Herr dabei. Ich will damit einfach nur sagen, dass das Wort Kyrios zwangsläufig nicht ein Titel für Gott ist und auch für Jesus. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Wenn wir das Wort Gott auch sehen, dann haben wir meines Erachtens etwa 75 Mal Gott in der Bibel stehen. Elohim fängt es an. 1. Mose 1, Vers 1, Kapitel 1. Elohim, der Geist schwebt über dem Wasser. Elohim ist der dreieinige Gott. Das ist der echte Gott. Aber wenn wir sehen in der Wüste, wie sie ein goldenes Kalb benutzen, da steht auch in der Bibel, und sie betrachten das als ihren Gott. Da ist das Wort Gott auch drin. Und da müssen wir doch wohl überlegen, in der Wüste war es nicht Gott, sondern ein Götze. Und so wie Gott und Götze unterteilt werden, müssen wir auch hier unterteilen, wo ist wirklich das Wort Kyrios auf den Herrn bezogen oder das Wort Kyrios, was auch für weltliche Herrscher geht, auf den weltlichen Herrscher. Hast du mal die neue Genfer Übersetzung? Um das zu verdeutlichen, wie wirklich Bibelübersetzungen da sind, und ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, aber ich sage euch was, Gott hat mir das aufgegeben, Gott hat mir das aufgetragen und ich schildere das so und es ist am Ende, wenn ihr es hört, ist es schlüssig. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter. Herr, gerade gedruckt. Und dann steht an der Seite eine Fußnote. Nach anderer Auffassung ist mit Herr nicht der Arbeitgeber des Verwalters gemeint, sondern Jesus. So dass zu übersetzen wäre, der Herr, kursiv geschrieben, lobte den ungetreuen Verwalter. Wieso kann Jesus Unrecht loben? That goes not, sag ich mal. Das geht nicht. Und wenn wir jetzt weiter, wir machen noch weiter. Kannst du bitte, Conny, den 1. Korinther 4, Vers 2 und Vers 5 lesen. 1. den 2 und dann...
Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt.
Aha, hat das der Verwalter gemacht? Nein. Ganz klare Antwort. So, und jetzt kommt 5 und der ist für mich.
Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient.
Also, was hat er zu mir gesagt? Pass ja auf, dass du nicht vorschnell urteilst. Habe ich gesagt, mache ich. Lass uns mal auf den reichen Mann schauen. Der reiche Mann ist im Mammon verwurzelt. Im weltlichen Vermögensblick, so wie der Kornbauer. Gell? Und er hat seine Mittel ohne Rücksicht auf Verluste und ohne auf Schäden für andere zu achten, durchgesetzt. Basta, ich mach das so. Und wer da nicht mitmacht. Ne? Und können wir vielleicht, das ist jetzt meine Anmerkung, können wir vielleicht verstehen, warum er gerade diesen Verwalter jetzt ausgesucht hat. Weil er sagt, der ist genau nach meiner Fassung. Der hat genau so eine schräge Denkweise im Vermögen, im weltlichen Vermögen wie ich. Und den setze ich mal ein. Er hat also schon bewusst den Mann ausgesucht. Und dann ist doch die Frage, wenn wir jetzt dies Herr gerade lesen, nicht kursiv, dann ist es ja der weltliche Chef von ihm. Warum lobt jetzt gerade der den Verwalter? Der ihn ja nur schon, wie wir wissen, zweimal betrogen hat. Erstmal hat er, wie er von Dritten gehört hat, ihn betrogen und dann fälscht er noch die Schuldscheine, was ja das zweite Mal ist, wo er seinen Herrn hinters Licht führt. Und er lobt ihn, weil er gut gehandelt hat und wie der reiche Mann selbst in der Situation auch gehandelt hätte. Das heißt, der reiche Mann erkennt sich in dieser Situation, die sein Verwalter getan hat, selbst wieder und ist sogar vielleicht ein bisschen überrascht und sagt, das hätte ich dem eigentlich gar nicht zugetraut, dass der so arbeitet. Gell? Aber wir befinden uns ja immer wieder auf der ungerechten Seite und der reiche Mann in der Welt ist also sehr überrascht, wie er diese Wege gefunden hat, um ihn letztlich zu betrügen. Und würdigt ihn sogar noch als vorbildlichen Verwalter, den er ja nur schon vorher gefeuert hat. Diese Denkweise muss man erstmal nachvollziehen. Und wenn wir jetzt das Gleichnis... Ja, Moment, jetzt müssen wir erstmal sehen. Da endet das Gleichnis. Mit diesem Ausspruch endet das Gleichnis. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, bin ich richtig abgebogen? Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, was Jesus jetzt zu diesem Gleichnis ja selbst ausführt. Er erklärt ja seinen Jüngern, was er damit gemeint hat. Und jetzt lesen wir 8b.
Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts.
Ja. Die Kinder der Welt, das sind die, die vom Mammon getrieben werden oder sogar von Mammon beeinflusst sind. Und diese gehören nicht oder noch nicht zum Reich Gottes. Sie sind eben Kinder der Welt und nicht Kinder des Lichts. Machen wir mit Vers 9 weiter.
Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
Jesus lobt den Verwalter nicht für seinen Betrug. Das macht der reiche Mann. Jesus lobt den Mann aber für seine Klugheit und Weitsicht, die er in einer Situation angesehen hat, die wirklich brenzlig war. Und wir müssen uns immer wieder aus weltlicher Sicht dann sehen, dass dieser ungerechte Mammon in Beziehung auf Menschen investiert wird. Der Mann will sich ja einschleimen bei Menschen in der Welt, damit, wenn er jetzt seinen Job los wird, dass er sagt, guck mal, ich habe dir doch damals 500 Dinar nachgelassen, was ja nun schon ein kleines Vermögen ist, wenn man ein Dinar Tagesverdienst für einen Arbeiter sieht. Und das ist für ihn jetzt das, wo er mit Menschen zusammen wieder sich weiter in der Zukunft bewegen will. Nochmal für den verlorenen Sohn. Der große Unterschied ist dazu, dass der Sohn sein eigenes Vermögen, hatte ich schon gesagt, verschleudert. Und er macht sich keine Freunde mit dem ungerechten Mammon. Der Sohn nicht. Der verlorene Sohn ist sogar am Ende im Schweinestall und hat keine Freunde. Er hat sein eigenes Vermögen verschleudert, ohne es auf Menschen anzusetzen, mit denen er in Verbindung kommen wird. Anders, der Verwalter denkt hier an seine eigene Zukunft und nutzt das Vertrauen aus, das ihm mit seiner Verwaltung bei seinem Herrn gegeben ist, um sich zukünftig einzuschleimen. Das ist Weitsicht, aber aus weltlicher Sicht. Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus uns dies vorschreibt, dass wir in die ewigen Hütten sehen, dann hat Jesus das Prinzip vor Augen, dass wir uns Schätze im Himmel erwerben sollen. Das heißt, wir sollen Schätze im Himmel erwerben, wo sie kein Dieb nehmen kann und keine Motten fressen können. Und wir als Christen, jetzt ist wieder, da gibt es viele Bibelstellen dazu, in Markus, in Matthäus und auch in Lukas zweimal sogar, gibt es diese Bibelstellen, wo kein Dieb uns das nehmen kann und keine Motten sie fressen können, wo es also ewig gut angelegt ist. Wir sollen also nicht uns auf Geld so einschießen, dass wir sagen, das ist weltlicher Ballast, den wir abtun, der ist nicht geistlich und für uns Christen uninteressant. Das ist der Spagat, den Jesus hier uns vorführt.
dass wir sagen, wir sollen das Geld zwar benutzen, sollen nicht dem Götzen dienen, sondern soll es für die christliche Situation anwenden. Und das ist klug, wenn wir Schätze im Himmel damit sammeln, indem wir Finanzen in das Reich Gottes investieren, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Das ist das. Und da kommt Jesus eben mit dieser Aussage, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wir sollen das Geld benutzen, ihm aber nicht dienen und damit Menschen in die Gemeinde holen, in die, du hast vorhin Johannes 3, 16 gelesen, ihnen sagen, dass sie da eben erkennen, warum Jesus für sie auch gestorben ist. Jesus greift also hier in die Ewigkeit ein. Und er bezieht sich aber nicht nur auf die Ewigkeit, denn es gibt noch einen kleinen Satz darin, den er eingeführt hat. Und wenn ihr Mangel habt, in der Ewigkeit haben wir keinen Mangel. Er bezieht sich also auch damit, dass wir den ungerechten Mammon zielgerichtet auf Menschen einsetzen, darauf, dass wir hier auf Erden keinen Mangel haben. Mein Lieblingsvers?
4,19.
Philipper. Gell? Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Da ist es doch. Das bezieht Jesus hier mit ein. Er bezieht sich auf die weltliche Sache und auf die geistliche, ewige Sache. Vers 10.
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht.
Siehst du? Haben wir wieder die Verwalterschaft. Ich bin der Meinung, Jesus hat dies provozierende Gleichnis bewusst eingesetzt, deshalb auch nur zu seinen Jüngern, und hat damit auch schon erwartet, dass das missverständlich und falsch ausgelegt wird und dass es falsch interpretiert wird. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, was Jesus da, wie er es geschafft hat, gegenzusteuern. Und ich meine, wenn ich seine Jünger sehe, dann sind die heute sicherlich wie auch einige von uns, die einfach davor stehen und sagen mit erstarrtem Gesicht, das verstehe ich nicht. Okay? Und wenn wir jetzt weitermachen, dann kommen wir zu das ist jeweils ein Thema, was Jesus ganz deutlich nochmal vor uns vor Augen führt. Vers 10.
Den hatten wir.
Gut. Und ja, gut. Und hier kommt es, gerade will Jesus nämlich, dass wir dieses Gleichnis nicht falsch verstehen. Wir sollen als Verwalter nicht ungerecht sein, sondern treu im Kleinen wie im Großen handeln. Steht's da?
Ja.
Hat das der Verwalter gemacht? Nein. Wir sollen es machen. Wir sind Christen. Deshalb, da trennt sich das. Und jetzt kommt der Vers 11 natürlich. Ja klar, das ist das zweite Mal.
Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen?
Ja, hier geht es nicht um den ungerecht sich verhaltenen Verwalter, sondern hier geht es um den Umgang von uns mit den anvertrauten Dingen, die natürlich Mammon für sich beanspruchen möchte. Er möchte uns ja immer wieder verführen. Wir sollen immer wieder mit dem Geld auf die Schiene kommen. Und da ist ja die Überlegung auch heute, dass wir immer sagen, oh, da gibt es die großen Geschäfte mit Aktien und wir spekulieren und legen das Geld an. Dann kommen wir gleich noch drauf. Und Jesus will absolut auf die Treue des Verwalters immer wieder ansprechen. Dann, wenn wir das begreifen, dann lassen wir uns nicht verführen und uns keine Versorgung vortäuschen, die nur fiktiv ist. Wenn wir Aktien kaufen oder wenn wir Kapital anlegen, ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einer Bank gesprochen um eine größere Summe, nicht mir, die ich aber auch als Verwalter zur Verfügung habe. Ich habe eine amtliche Betreuung, nicht, dass ihr anfangt zu spekulieren. Und da habe ich sehr viel Geld im Augenblick einzusetzen und ich war bei der Bank. Und wir haben natürlich gesagt, ich kann ja hochspekulative asiatische Aktien kaufen, gell, die morgen nicht mehr da sind. Da wird mir ein fiktiver Gewinn vorgerechnet und ich kriege solche Dollarzeichen in den Augen. Gell? Und wenn ich dann aber hingehe und sage, Festgeld, was ich 5 Jahre anlegen kann, da kriege ich 2,3%. Sparkasse gibt 3%. dann ist das ja natürlich etwas, was ich in der Hand habe. Und das ist mir sicherer als das, was ich jetzt als fiktiven Gewinn nehme. Und das sind die weltlichen Verwalter, die immer auf diese fiktiven Sachen. Wie viele Leute sind auf Bitcoins reingefallen? Und all das, diese ganzen Geschäfte, das ist doch alles nur dazu da. Oder wenn jemand Geld anbietet, was angelegt werden kann mit 14% Zinsen, haben wir ja auch schon gehabt, dann sagen die Leute ja, und die schaufeln da Millionen hin zu diesen Betrügern, die dann hinterher das Geld auf die Seite bringen. Gell? Für sich natürlich. Das sind schlechte Verwalter. Und das will Jesus hier ganz klar vor Augen führen, dass eben in 1. Korinther 4, Vers 2, wir hatten es schon gelesen, Jesus den Verwalter schätzt, der treu im Geringsten ist und treu im Großen. Und Jesus öffnet uns die Augen für die wahren Schätze, die Gott für uns bereithält, sowohl materiell, hatten wir schon gehört, als auch geistlich. Vers 12.
Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben?
Das ist eigentlich das dritte Mal, dass Jesus darauf hinweist. Er stellt das Gleichnis also klar, wie er es hätte haben wollen. Schwer zu verstehen, aber er stellt durch diese Erläuterung ganz klar, dass es nicht durch falsche, ungerechte Behandlung mit Gütern erworben wird und dass der nicht treue Verwalter eben auch nicht in die Vorteile der geistlichen Segnung kommt. Auf der Erde haben wir ja eh nichts, was uns gehört. Alles ist von ihm. Alles ist von ihm und er hat uns gegeben. Und der Sinn des Verwalters ist es natürlich zu investieren. Da werden wir auch noch in den nächsten Wochen uns mit den überlassenen Talenten, was ja Millionenbeträge damals war. Und wenn wir diesen Punkt des Verwalters treu ausüben, werden wir wahrhaftiges Eigentum erhalten, nämlich ewige Schätze im Himmel. Und hier ein gutes Auskommen haben. Vers 13 ist eigentlich nochmal die Erläuterung.
Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Ja. Mammons Reich, vom Teufel gesteuert, oder Gottes Reich, von Gott gesteuert. Reichtum und Konsum als obersten Lebenssinn, wie der reiche Kornbauer, oder gleichzeitig in Gottes Reich gehören, geht nicht. Du musst dich entscheiden. Der reiche Jüngling hat es getan. Er ging traurig davon, weil er sehr reich war. Wir sollen klug und weise überlegen, wie wir Finanzen, die aus dem ungerechten Mammon-System kommen, für Menschen investieren, die in das Reich Gottes kommen. Das ist das Fazit dieses Verses. Das ist das Fazit der ganzen Erläuterung. Und jetzt lass uns zum Schluss nochmal, ich will gar nicht das so groß herauskehren, aber lass uns nochmal den zweiten Weg sehen. Und da schicke ich einen Bibelvers vorweg, 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Der Verwalter im Gleichnis, ich sag's mal ganz heftig, damit ihr es versteht, hat einerseits seinen Herrn beschissen und zum anderen bescheißt er noch das zweite Mal, indem er also die Gutscheine, diese Schuldscheine reduziert. Und dafür kann ihn Jesus nicht loben, denn das wäre nicht zur Ehre Gottes. Und deshalb ist der Herr, der dort angesprochen wird, immer wieder ein Herr aus dem Weltlichen. Und leider muss ich diese Herrschaften, die alle schon das falsch ausgelegt haben, ich als kleiner Mann muss die rügen. Denn warum machen die das? Mir fällt da ein Wort dazu ein. Der Zweck heiligt die Mittel. Ich muss den Leuten irgendwie klar machen, dass das zwar so steht, aber ich biege das mal so ein bisschen anders hin, dass Jesus das gesagt hat und dass er gar nicht böse ist, wenn ihr das Geld unrecht verdient. Nur her in die Gemeinde, hierher muss es auf den Tisch. Das ist das Falsche, wie andere Ausleger vielleicht sich gedanklich treiben lassen. Und das ist falsch. Du kannst nicht zu Gottes Ehre Menschen betrügen. Und das geht einfach nicht. Und das würde Jesus nie machen. Deshalb ist das Wort Herr im Vers 8a nicht Jesus, sondern der weltliche Herr. Amen.
Amen. Amen.
So, und warum müssen wir jetzt Geld für die Gemeinde haben? Jetzt bist du dran.
Wir wollen doch Schätze im Himmel.
Bitte.
ja. erwerben. Ja. Und deswegen geben wir auch die Zehnten und Opfergaben.
Ja.
Und wir bekommen doch alles vom Herrn, das gehört uns doch gar nicht. Wir geben ihm einfach zurück. Wir geben ihm zurück.
Ja, wir geben ihm zurück. Ja. Genau. Und damit schaffen wir das Wahre, was Gott uns anvertraut hat, setzen wir richtig ein. Es wird aufgenommen noch. Wartet noch einen Augenblick. Hallo, wartet noch einen Augenblick. Es wird ja noch aufgenommen, wir sind noch gar nicht fertig. Gell? Wir haben jetzt zum Schluss, und das Opfer nehmen wir jetzt ein, weil wir das Wort zum Opfer nicht vorgeschaltet haben, sondern nachgeschaltet. Und deshalb denke ich, man kann über diesen Vers lange nachdenken. Ich werde auch nächste Woche noch die Gelegenheit haben, in einem Hauskreis darüber nachzudenken. Ich bin nächste Woche eingeladen von Geschäftsleuten und da werde ich das Thema auch nochmal vertiefen und ich freue mich schon drauf. Ich segne euch alle zu Hause oder unterwegs oder wo ihr das Wort jetzt hört und denkt drüber nach, wenn ihr Fragen habt. Ich stehe gerne zur Verfügung, um weiteres zu erklären, denn das ist ein ganz spannendes Thema und wie ihr seht, wird es von vielen falsch verstanden und ich möchte, dass wir auf der richtigen Spur sind und dass wir es so verstehen, wie Jesus es gesehen hat. Und ich sage euch, der Heilige Geist hat mir dabei geholfen und deshalb kann ich nur das wiedergeben, was er zu mir sagt. Halleluja. Amen.